Willkommen an Bord des Business Class Podcast, deiner Reise in die Köpfe der Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Eine exklusive Produktion von Piabo, der Kommunikationsagentur für die weltweit innovativsten Unternehmen.
Ein entspannter Arbeitsweg klappt für herkömmliche Lieferwagen nur selten. Geschuldet ist dies den überfüllten Straßen und der anschließenden nervenaufreibenden Parkplatzsuche in Großstädten. Eine Alternative zum Verbrennungsmotor sind dabei Fahrräder mit Elektroantrieb, die einen mühelosen Arbeitsweg mit positiver Ökobilanz bieten. E-Bikes sind nicht nur ein gesundes und zeitlich flexibles Fortbewegungsmittel, sondern auch ein sehr klimaschonendes. Insbesondere für Lieferdienste attraktiv, um auf längeren Strecken schnell und wendig zu bleiben. Die Idee vom Berliner Startup OnEmotion war geboren. Mit Hilfe von elektrischen Lastenfahrrädern eine urbane Logistik neu zu denken, die den Menschen in den Fokus rückt. Das modulare E-Cargo-Bike ersetzt Transporter der Cap-Branche, also Kurier-, Express- und Paketdienste, und bietet eine Lösung für einen nachhaltigen Warenwirtschaftsverkehr. Eine symbiotische Verbindung aus Elektrofahrrad und Auto, die den Zeitgeist von urbaner Mobilität auf die Straßen bringt. Wenn alle Autos elektrifiziert wären, leben wir zwar in Städten mit einer besseren Luftqualität, aber wir würden vor den gleichen Problemen wie mit altherkömmlichen PKWs stehen. Elektroautos nehmen genauso viel Raum in Städten ein und verursachen Staus, reflektiert Beres Seelbach, Founder und CEO von OnEmotion. Kernfrage heute: Wie verändern elektrische Lastenfahrräder den städtischen Lieferverkehr und welche Rolle spielen sie bei der Schaffung klimaschonender urbaner Lebensräume?
Herzlich willkommen, lieber Beres, bei Business Class.
Hallo Tito, danke für die Einladung.
Unsere Kernfrage heute ist also: Wie verändern elektrische Lastenfahrräder den städtischen Lieferverkehr und welche Rolle spielen sie bei der Schaffung klimaschonender urbaner Lebensräume? Lieber Beres, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, starten wir mal direkt rein mit drei Warm-up-Questions, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Lieber italienische oder bayerische Küche?
Lieber italienische Küche.
Mit dem Fahrrad oder lieber mit dem E-Roller durch die Stadt fahren?
Mit dem Fahrrad lieber.
Und last but not least, lieber ein richtiges Buch in der Hand oder den E-Reader?
Lieber den E-Reader.
Wunderbar, sehr gut.
Lieber Tino, danke für die Fragen. Ich hatte auch eine Frage an dich. Und zwar, laut den aktuellen Zahlen des Zweirad-Industrieverbands in Deutschland wurden letztes Jahr mehr E-Bikes als normale Fahrräder verkauft. Also nicht nur im Umsatz mehr, sondern wirklich in Stückzahlen mehr. Deswegen die Frage an dich: Wann bist du das letzte Mal E-Bike gefahren und welche Rolle können sie deiner Meinung nach in der Gestaltung nachhaltiger Stadtentwicklung spielen?
Also ich fahre relativ regelmäßig E-Bike, weil ich ja in Berlin wohne und da haben wir ja einige Apps, beispielsweise die Uber-App, wo man E-Bikes, die im Stadtgebiet dort verteilt sind, einfach sozusagen auf Knopfdruck buchen kann. Das nutze ich relativ regelmäßig. Ich selber bin auch stolzer Eigentümer eines E-Bikes, aber manchmal ist es einfach dann mehr convenient, wenn man zum Beispiel jetzt mit der Bahn oder mit dem Taxi zu dem Termin gefahren ist und der nächste Termin ist drei Straßen weiter, dann hat man ja sein eigenes Bike dann nicht dabei, sondern dann kann man das natürlich so einen Service super nutzen. Also das nutze ich gerne regelmäßig, genauso auch wie die E-Roller, die auch so ihre eigene Dynamik haben. Und ich denke, wenn es um die generelle Stadtentwicklung geht, ist ja dann immer auch die Frage, wie kriegt man da mehr Menschen dazu? Wir haben ja in Berlin, sind wir ja gesegnet mit einem sehr guten öffentlichen Nahverkehr. Auf der anderen Seite natürlich dann immer die Frage, wie kriegen wir denn trotzdem sozusagen noch mehr Menschen von der Straße auf andere Fortbewegungsthemen. Und da sehen wir ja auch, dass da schon mehr Fahrradwege gebaut werden, mehr Anstrengungen dort auch unternommen werden, da Zonen eingerichtet werden, etc. Also insofern glaube ich schon, ob das jetzt das E-Bike ist oder ob es der Roller ist oder ob es jetzt sozusagen andere Möglichkeiten sind. Ich glaube, das ist immer die Frage, schafft man sozusagen dort Raum und Möglichkeiten dafür, dass diese Angebote überhaupt da sind. Und dann, wenn man es den Menschen leicht macht, da einen leichten Zugang zu bekommen, das preisaktiv sozusagen gestaltet, dann ist es, glaube ich, ein ganz automatischer Prozess. Die Menschen sagen: Mensch, das ist doch viel einfacher und direkter und unmittelbarer. Dann muss ich nicht erstmal hier mein Auto holen, aus der Garage raus und tanken und einen Parkplatz suchen etc. Ich dachte, dann kommen die Menschen, sind ja nicht doof, die kommen dann schon alleine drauf. Aber wenn man es ihnen unnötig schwer macht und die Dinge nicht preisattraktiv gestaltet, dann ist es auch schwieriger. Ne? Also insofern, da würde ich dann auch nicht nur die Politik gefragt, sondern auch dann die Hersteller und Betreiber, das möglichst einfach zu machen. Aber da sind wir doch schon, glaube ich, mitten im Thema mit OnEmotion. Nehmt uns doch einfach mal mit, wie kam es zur Gründung von OnEmotion und was hat euch da inspiriert, elektrische Lastenräder für den Lieferverkehr insbesondere zu entwickeln?
Sehr gerne. bevor ich Onomotion gegründet habe mit meinen beiden Mitgründern Philipp und Murat, hatte ich schon ein anderes Unternehmen gegründet gehabt. Das hieß Lautlos durch Deutschland, war auch in Berlin angesiedelt. Und da haben wir eigentlich Elektromobilität erlebbar gemacht, weil ich bin großer Fan der Elektromobilität. Ich glaube, es ist ein wesentlicher Schlüssel, um unsere Städte lebenswerter zu machen. Man stellt sich nur eine Stadt wie Berlin oder Paris oder London vor, wenn alle Fahrzeuge elektrisch fahren, was das eigentlich an Lebensqualität bringt. Und ich habe immer gemerkt, dass es sehr viele Vorbehalte gegenüber Elektromobilität gibt. So, ist doch langsam, ist doch langweilig, macht keine Geräusche und so weiter. Aber wenn man die Leute dann mal auf eine Elektrorolle, auf einen Elektrofahrrad, in ein Elektroauto gesetzt hat, dann waren eigentlich die ganzen Vorbehalte weg. Ich habe irgendwann auch aufgehört zu diskutieren, habe einfach gesagt, ich diskutiere nicht mit Leuten, die nie Elektrofahrzeug gefahren sind, sondern probiert es einfach aus. Und in der Regel, jeder, der Elektromobilität ausprobiert, ist eigentlich begeistert. Deswegen war Lautlos durch Deutschland ein Handels- und Vertriebs- und ein Serviceunternehmen für Elektrofahrzeuge, nur Elektrofahrzeuge, vom Elektroroller über Elektrofahrrad bis hin zum Elektroauto. Und irgendwann wollte ich aber die Seiten wechseln und sagen, Handel ist das eine. Ich habe auch viele Hersteller begleitet, die oft auch die gleichen Fehler gemacht haben. Ich will jetzt Hersteller werden und ich will diese ganzen Fehler, die ich bei anderen Herstellern beobachtet habe, die will ich quasi nicht machen und ich will ein Elektrofahrzeug entwickeln und habe mir dann überlegt, in welchem Bereich das eigentlich sinnvoll wäre. Elektroautos ist unglaublich kapitalintensiv, unglaublich schwierig. Normale Elektrofahrräder gab es schon sehr viele und deswegen habe ich mit Murat und Philipp dann so die Nische gefunden, rechtlich ein Elektrofahrrad zu entwickeln, aber vom Design, von der Qualität und auch von der Funktionalität eher Aspekte aus dem Elektroauto oder Elektrolieferwagen zu nehmen. Und das war eigentlich und ist bis heute die Geschäftsidee und die Gründungsidee von Onomotion, Fahrzeuge zu entwickeln, die rechtlich Elektrofahrräder sind, aber deutlich mehr können als ein normales Elektrofahrrad und eher dann Dinge aus der Autoindustrie übernehmen, wie Design, wie Qualität, wie Funktionalität.
Ja, ja. Wenn man sich das jetzt so auf den Bildern anschaut, ist es quasi, jetzt mal vereinfacht gesagt, ja eine Art Elektro-Dreirad, wo ihr einen großen Kasten draufgesetzt habt mit einer Fahrerkabine. Jetzt ist es natürlich, würdest du sagen, das ist natürlich Quatsch, das ist alles viel durchdachter etc. Deswegen das als Steilvorlage, uns einmal zu erklären, was ihr denn da jetzt genau gemacht habt und wie ihr das sozusagen jetzt zu einem eigenständigen Produkt sozusagen und auch zur Serienreife dann sozusagen entwickelt habt.
Also wir hatten eben diese Idee, Elektrofahrräder zu entwickeln, die deutlich mehr können. Und wir hatten auch quasi, was du vorhin ja auch schon in der Einleitung gesagt hast, sehen die Herausforderung, dass wenn einfach alles nur elektrisch wird, wir immer noch das Thema Stau, Platzbedarf, Flächenkonkurrenz in den Städten haben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir übernehmen die guten Aspekte der Autoindustrie und paaren sie mit den guten Aspekten der Elektrofahrradindustrie. Und die Ono war dann das erste Fahrzeug oder ist das erste Fahrzeug. Und wir haben uns halt überlegt, welcher Markt sucht denn aktuell am dringendsten nach Alternativen? Und das war 2016, 2017 waren wir in diesem kontinuierlichen Boom des E-Commerce. Jedes Jahr 6-8% Wachstum, immer mehr Pakete. Und viele Paketunternehmen haben nach Alternativen gesucht, weil die wollen eigentlich nicht alle nur im Lieferwagen sitzen, sondern die sehen ja selber, dass teilweise sie mit ihrem Lieferwagen Stau verursachen, Probleme haben, an die Haustüren zu kommen, auch viel ja Ressentiment aus der Bevölkerung spüren. Und die haben eigentlich nach Alternativen gesucht. Und dann haben wir ganz früh mit UPS, aber auch mit Hermes und mit anderen Unternehmen dieses Fahrzeug entwickelt, haben mit denen zusammen ein Lastenheft erstellt, haben erste Designs gemacht, erste Entwürfe gemacht, haben die immer wieder mit den CAP-Unternehmen quasi auch ja diskutiert, haben Pilotprojekte gemacht. Und so ist eigentlich dieses Fahrzeug im engen Austausch mit der CAP-Industrie auch entstanden.
Und wie muss man sich das jetzt ganz praktisch vorstellen? Also natürlich ist es ja trotzdem noch auf der Fläche eines PKWs, würde ich jetzt mal sagen, ungefähr eines kleinen PKWs. Was fanden die Unternehmen dort so attraktiv? Weil es einfach wendiger ist, weil es schneller ist, weil es mehr Stauraum hat, was waren da die Argumente, warum sie gesagt haben, nehmt euch dem an, wir finden nichts auf dem Markt, wir brauchen da was ganz Eigenes.
Also es ist schon nochmal deutlich schmaler als ein PKW mit ungefähr 1,10 Meter, 1,12 Meter. Und deswegen, wenn ich das mal auf der Straße parken würde, dann nimmt es auch deutlich weniger Platz weg als ein Lieferwagen oder auch ein PKW. Und was die CAP-Unternehmen eigentlich spannend finden, ist, dass die häufig das Problem haben, dass sie mit einem großen Lieferwagen in ein Gebiet fahren. Dort müssen sie dann sich irgendwo eine Parkmöglichkeit besuchen. Und dann müssen sie von diesem Lieferwagen, den sie dann irgendwo abgestellt haben, relativ viel laufen. Die laufen dann 3-4 Adressen ab und dadurch verlieren sie auch Zeit. Und mit unserer Lösung können sie eigentlich quasi vor der Haustür parken, oft auch auf dem Gehweg, wenn der breit genug ist oder halt eben auf der Straße und sind eigentlich schneller. Und das ist im Prinzip das, was in der Cap-Industrie das Entscheidende ist, wie viele Pakete kann ich pro Stunde oder pro Tag zustellen. Und mit unserer Lösung schafft man eigentlich mehr Pakete pro Tag oder pro Stunde zuzustellen, vor allem halt in Ballungsgebieten, wo der Verkehr sehr herausfordernd ist. Und das ist das, was sie am Ende vor allem interessiert. Man muss dazu mal sagen, dass unser Fahrzeug immer in Kombination mit einem sogenannten City-Hub kommt. Das heißt, weil ich ja nicht so viele Pakete in das Cargo-Bike packen kann wie in den Lieferwagen, arbeite ich von einem City-Hub aus, wo die Pakete zwischengelagert werden. Und wenn die erste Tour vorbei ist, komme ich quasi mit dem Cargo-Bike zum City-Hub zurück, lade neue Pakete dort ein und beginne die nächste Tour. Und mit diesem System, mit diesem Prozess schaffe ich eben mehr Pakete pro Tag teilweise zuzustellen als mit dem klassischen Lieferwagen.
Welche Herausforderungen und Unterschiede gibt es denn beim Fahren eines Autos zu einem herkömmlichen Lieferwagen oder Lastenrad?
Also es gibt erstmal den großen Vorteil, dass wenn die Radinfrastruktur breit genug ist und auch da ist, dass ich die nutzen kann und damit eben auch am Stau im Zweifel vorbeifahren kann. Und das ist auch das, was du ja auf meine Frage beantwortet hast, dass immer mehr Radwege entstehen, die werden immer breiter. In Berlin hatten wir Pop-up-Radwege, die jetzt richtige Radwege geworden sind. Und diese neu entstehende Infrastruktur, die sehe ich ja weltweit gerade eigentlich entstehen. Die kann ich eben mit unserem Fahrzeug in der Regel nutzen und bin dadurch deutlich flexibler, schneller. Ich kann teilweise auch gegen die Einbahnstraße fahren, wenn die eben für Fahrräder zugelassen sind. Und dann hat man in Berlin häufig auch noch die Situation und auch in anderen Städten, ich habe irgendwelche Hinterhöfe und so weiter und so fort, da kann ich mit unserem Fahrzeug halt auch ohne Probleme reinfahren und bin auch wieder schneller. Und das ist, sage ich mal, der große Vorteil. Natürlich habe ich die Herausforderung, gerade wenn ich jetzt bestehende Mitarbeiterinnen überzeugen will, jetzt neue Fahrzeugkonzepte anzunehmen, dass es natürlich schon den einen oder anderen Mitarbeiter gibt, der sagt, ich bin jetzt meinen Sprinter, meinen Lieferwagen gewöhnt, ich habe mich da eingerichtet, ich mag es, dass ich da irgendwie auch ein Radio habe oder im Winter auch mal eine halbe Stunde im Warmen eine Pause machen kann, da muss ich natürlich schon noch Fahrerinnen finden, die dann sagen, ich nehme mich diesem Thema an, ich finde das gut, ich finde das nachhaltig, ich finde das auch effizienter und schneller. Da braucht es dann manchmal ein bisschen Überzeugungskraft.
Also das heißt, ein Radio gibt es nicht und kalt ist auch, das hast du jetzt gerade gesagt, oder nur um es zu verstehen, wie das Fahrgefühl da auch ist. Gibt es da eine Tür, wo das oder rauscht da der Wind durch oder wie muss man sich das praktisch vorstellen?
Also ich bin von oben, von vorne und auch von unten gegen Wind und Wetter und auch jetzt im Sommer, wenn es heiß wird, gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt. Aber links und rechts ist es eigentlich offen, obwohl wir jetzt mittlerweile auch optional dort einen Wetterschutz auch für die Seite anbieten. Aber wenn du selber mal so eine Tour machst, du merkst eigentlich dadurch, dass du dich viel in den Häusern bewegst, Treppen steigst und so weiter, ist man relativ schnell warm und friert auch nicht im Herbst oder im Winter. Aber ich habe jetzt keine komplett geschlossene Kabine, weil wenn ich das hätte, dann müsste ich wieder eine Lüftung einbauen, damit die Scheiben frei werden und dann lande ich wieder beim Auto. Und deswegen ist das Fahrzeugkonzept schon so, dass es links und rechts offen ist und da auch mal Luft reinkommt. Und wenn jetzt in Hamburg der Regen von der Seite kommen würde, dann würde ich da auch nass werden, aber ich habe sowieso eine Jacke an. Und wenn ich jetzt im klassischen Lieferwagen fahre, werde ich ja auch nass, weil ich muss ja im Zweifel vom Lieferwagen zur Tür laufen und bin da teilweise auch ein Stück unterwegs. Das heißt, man ist ja sowieso in diesem Job immer auch dem Wetter etwas ausgesetzt.
Verstehe. Wenn man jetzt in die Entwicklung sozusagen denkt, was waren denn da die größten Herausforderungen, bis da jetzt quasi diese marktreife Lösung entstanden ist?
Also eine große Herausforderung war erstmal, das Design ansprechend zu machen. Dafür war mein Mitgründer Murat Günak zuständig. Der war Chefdesigner von Mercedes, dann Chefdesigner von Volkswagen Marke und später vom Konzern. Also der weiß, was es heißt, tolle Autos zu designen. Wir haben aber hier ein Fahrzeug, was hoch und schmal ist. Und das ist für Autodesigner besonders herausfordernd. Wenn du dir anschaust, Sportwagen, die sind besonders niedrig und breit. Die sehen immer super aus. Das ist quasi das, was man auch leichter gut designen kann. Ein Fahrzeug wie unseres, was schmal und hoch ist, toll zu designen, ist besonders herausfordernd. Haben wir aber gut gemeistert. Die nächste Herausforderung war es quasi, in gewisser Weise technisches Neuland zu betreten. Wir haben ein Containerwechselsystem, das gab es so noch nicht. Eben dann auch diese Kabine. Und wir mussten eben auch teilweise Komponenten selber entwickeln, weil die reinen Fahrradkomponenten jetzt für unseren Einsatzzweck oft nicht stabil oder belastbar genug sind.
Verstehe.
Und dann eben auch so ein Fahrzeug so zu konzipieren, dass es diesem harten Einsatzzweck wirklich auch standhält, das war schon auch herausfordernd und da lernen wir bis heute auch dazu. Und das Fahrzeug wird auch kontinuierlich weiterentwickelt.
Kannst du mal uns ganz plastisch machen, wie viel lässt sich denn damit jetzt transportieren und wie schnell ist so etwas?
Also je nach Sendungsgröße kann man da 60, 70 Pakete einladen. Arbeiten auch mit vielen B2C-Versendern, die halt teilweise dann auch so Tüten haben, wo ein T-Shirt von Zalando oder so etwas drin ist. Da kann ich 60, 70 Pakete einladen und wenn ich dann auch einmal zurück zum Hub fahre, das Gleiche, dann ist eigentlich so ein Tag auch vorbei. Also 120 Pakete am Tag ist so das, was so ein normaler Zusteller in Deutschland eigentlich am Tag macht. Und von der Geschwindigkeit, ich bin, weil es ein E-Bike ist, auf 25 km/h begrenzt. Das ist einfach rechtlich in Europa die Vorgabe. habe. In Nordamerika können wir 32 km/h fahren. Am Ende geht es aber nicht um die Endgeschwindigkeit, sondern es geht wirklich darum, am Stau vorbeifahren, schnell vor der Tür parken, schnell im Fahrzeug rein, raus, schnell zum Paket greifen. Das bringt den Geschwindigkeitsvorteil, nicht die Endgeschwindigkeit des Fahrzeugs.
Wie sieht es mit der Reichweite aus?
Wir haben Wechselbatterien. Das ist ja auch ein großer Vorteil von Elektrofahrrädern, dass ich die Batterien einfach rausnehmen kann, an jeder Steckdose laden kann. Mit einer Batterie hat man so eine Reichweite von 25 Kilometer. In der Regel haben die Kunden zwei Batterien im Fahrzeug, dann haben sie die Reichweite um die 50 Kilometer. Sie können aber im Hub einfach sich eine neue Batterie holen und somit ist die Reichweite eigentlich quasi unbegrenzt. Gerade wenn ich eben mit City-Hubs arbeite, wo ich eh wieder zurückfahre. Und in diesem Zustellszenario fahren die Kunden auch selten mehr als 25, 30 Kilometer am Tag, weil ich ja wirklich von Haustür zu Haustür fahre und die meiste Zeit geht fürs Zustellen drauf und nicht fürs Fahren.
Im 2-Wochen-Takt laden wir die Vorreiter der digitalen Revolution ein, ihre Perspektiven und Einsichten mit uns zu teilen. Begleite uns auf dieser faszinierenden Reise, entdecke bahnbrechende Ideen und sammle inspirierende Erkenntnisse über den digitalen Wandel, der unsere Welt formt.
Wie war denn die Resonanz sozusagen bei dem Umstieg sozusagen? Also du hast gesagt, da ist immer schon auch so ein bisschen Education erforderlich und so ein bisschen Motivation zu sagen, Mensch, gebt jetzt euer klassisches Auto auf und hin zum neuen. Da muss man sozusagen ein bisschen auch sagen wir mal so Lobbyarbeit leisten. Und apropos Lobbyarbeit, gilt das für alle Städte oder braucht ihr da auch für jede Stadt eine weitere Genehmigung, Lizenz von den lokalen Behörden?
Wir brauchen zum Glück keine Genehmigung und Lizenz von Städten. Das war mir persönlich auch ganz wichtig, als wir das Unternehmen gestartet haben, dass ich kein Produkt oder kein Geschäftsmodell haben wollte, wo ich immer angewiesen bin auf eine Genehmigung von Städten, weil das aus meiner Sicht ein Wachstum bremst und man dann auch sehr viel politische und Lobbyarbeit machen muss. Unser Fahrzeug darf in ganz Deutschland eingesetzt werden, ohne Genehmigung. Es ist einfach ein Fahrrad, was ich quasi ganz normal benutzen darf. Diese Prozessanpassung bei den Kunden ist definitiv eine Herausforderung. Da bedarf es Education, da bedarf es viel Aufklärung. Und was wir beobachten ist, umso größer der Druck von extern auf die klassische Zustellweise ist, umso leichter fällt den Kunden und uns dann auch der Umstieg auf das neue Konzept. Und das sehen wir aktuell auch gerade gar nicht so stark in Deutschland, sondern eher im Ausland, zum Beispiel in Paris, in London, in Wien, in Belgien, in unterschiedlichen Städten, weil dort die Städte stärker als in Deutschland sagen, wir wollen keine Lieferwagen mehr in der Stadt, wir sanktionieren wirklich das Parken in zweiter Reihe, wir machen das Einfahren mit Lieferwagen oder Autos immer teurer und so weiter und so fort. Und umso größer der Druck von außen ist, umso mehr ist auch eine Wechselbereitschaft von den Kunden da.
Ich verstehe. Kannst du uns mal eine Idee geben, wie viele Unternehmen nutzen das bereits? Wie viele sind da sozusagen auf der Straße? Haben wir so mal ein paar Stats und Facts und Figures von dir bekommen?
Wir haben über 70 Kunden, mittlerweile eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in England und Belgien und auch in Österreich. Wir haben einige hundert Fahrzeuge auf der Straße. Wir sind mittlerweile über 1,2 Millionen Kilometer in echten Use Cases, in unterschiedlichen Städten mit echten Kunden gefahren und wir wachsen jetzt eben vor allem auch im Ausland stärker und denken, dass jetzt auch, wenn sich in Deutschland die Wirtschaft erholt, E-Commerce wieder anzieht, wir hier auch mehr und mehr Fahrzeuge auf die Straße bringen werden. Und neben der Logistik, über die wir jetzt viel gesprochen haben, Thilo, haben wir eben auch mehr und mehr Kunden aus anderen Bereichen. Also es gibt einige Handwerker mittlerweile, die das Fahrzeug einsetzen. Es gibt auch den ganzen Bereich Lebensmittellogistik, der vor allem in England sehr stark ist. Es gibt auch unser Fahrzeug auf dem Werksgelände von großen Unternehmen wie Volkswagen und anderen und so weiter und so fort. Also wir sehen auch mehr und mehr andere Branchen, die sich für alternative Lieferwagen, alternative Fahrzeuge eben interessieren.
Laut der nationalen Interessensvertretung der deutschen und internationalen Fahrradindustrie ist der Fahrrad- und E-Bike-Bestand in Deutschland im Jahr 2023 wie in den vorhergegangenen Jahren gewachsen, nämlich auf insgesamt 84 Millionen Fahrräder. Zum Vergleich, im Jahr 2022 waren es 82,8 Millionen. Die Anzahl der E-Bikes waren hier bei 11 Millionen.
Gibt es denn international da andere Vorgaben oder Regulatorik oder auch Feedback von den Kunden, wenn du jetzt mal an Paris oder London denkst oder sagst du eigentlich, ist das genau wie in Deutschland, die sind happy, die wollen einfach das Gerät und dann Wie sehen den Vorteil, oder?
Also wir haben glücklicherweise europaweit eine Regelung, was als Elektrofahrrad gilt. Da sind wir quasi in ganz Europa rechtlich als Elektrofahrrad eingestuft. Es gibt aber in manchen Ländern, wie zum Beispiel Holland, Einschränkungen, was die Radverkehrsanlagen Nutzung angeht. Also wir haben in Holland zum Beispiel ein Gesetz, das sagt, wenn dein Fahrzeug breiter als ein Meter ist, nutze bitte die Straße. Deswegen sind wir in Holland aktuell nicht so aktiv, weil unser Fahrzeug etwas breiter als ein Meter ist. Ja, aber ansonsten haben wir eigentlich den großen Vorteil, dass in ganz Europa wir eine einheitliche Regelung haben, was jetzt die Definition als Elektrofahrrad angeht. Und in manchen Ländern müssen wir halt schauen, wo wir mit dem Fahrzeug fahren dürfen.
Ihr habt ja sozusagen 22 eine USA-Finanzierung eingesammelt. Ihr habt mit der GRS-Bank eine Anleihe vertrieben. Ihr seid mittlerweile, glaube ich, über 40 Mitarbeitende. Wo geht's aktuell hin? Was ist euer Fokus? Wo wird sich das Unternehmen hinentwickeln? Was ist euer Plan jetzt, wenn man in den nächsten 12 Monate oder zumindest mal bis Jahresende schaut?
Es geht darum zu wachsen, was die Stückzahlen pro Jahr angeht. Es geht darum zu wachsen, was eben die Internationalisierung angeht. Jetzt die Länder, die ich schon angesprochen habe, noch stärker zu machen. Es geht auch darum, das Produkt weiter zu verbessern, das Produkt auch günstiger zu machen. Das funktioniert natürlich mit größeren Stückzahlen, aber auch mit dem Verwenden von anderen Bauteilen, das Produkt noch zuverlässiger zu machen. Das steht jetzt bei der Produktentwicklung vor allem im Fokus. Und eben neben der internationalen Wachstum und auch dem Wachstum in Deutschland auch in andere Branchen noch stärker reinzuwachsen, ja, neue Module zu entwickeln für andere Branchen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen aktiv gekühlten Container, der besonders spannend ist für die Lebensmittellogistik. Wir schauen uns auch immer noch das Thema Personentransport an, auch gerade in Paris. Wenn man sich anschaut, dass man sich da teilweise in ein Taxi setzt und dann erstmal eine halbe Stunde braucht, um irgendwie 3-4 Kilometer zu fahren, da gibt es, glaube ich, auch klügere und bessere Alternativen. Das sind so Themen, die wir uns aktuell anschauen.
Wenn man sich sozusagen anschaut, wie sich der Güterverkehr generell auch weiter steigt. Online-Shopping ist ja nicht nur in der Corona-Krise stark gewachsen, wird generell ja auch nicht mehr wegzudenken sein, wird eher mehr als weniger. Wo seht ihr euch da in dem Spiel? Seid ihr, Andi sagt ja, eigentlich ist unser Produkt so ein No-Brainer, da gibt es keinen Wettbewerb und Stück für Stück werden die Großen ihre Autos da stehen lassen und auf die günstigere und flexible Lösung von ONO zugreifen. Wie ist da das Feedback im Markt und wie sieht ja auch sozusagen den Trend im Markt?
Also erstmal zu dem Thema Online-Shopping. Also wir haben schon in Deutschland letztes Jahr mit 11% Rückgang ein Novum gehabt. Das ist zum ersten Mal ist E-Commerce in Deutschland nicht mehr gewachsen, sondern relativ deutlich geschrumpft. Hängt einfach damit zusammen, dass viele in Corona Konsum vorgezogen haben. E-Commerce extrem gewachsen ist und letztes Jahr eben aber rückläufig war. Sicherlich auch im Zusammenhang mit der Rezession in Deutschland. Aber jetzt wächst er wieder. Also ich denke, dieses Jahr 1-2% Wachstum, nächstes Jahr dann wahrscheinlich wieder 6-8% Wachstum. Und wir sehen uns da schon als eine wichtige Säule. Wir sehen aber auch, dass es vor allem Mischflotten sein werden in Zukunft. Ja, es gibt einfach gewisse Sendungen, die sind zu sperrig, zu schwer für Cargo Bikes. Es gibt auch gewisse Destinationen, die kriegen 50, 60, 70 Pakete auf einmal. Da ist dann der E-Sprinter oder der E-Lieferwagen einfach auch noch effizienter als das Cargo Bike. Und wir denken, das werden eigentlich alle Logistiker, die in Städten unterwegs sind, werden Mischflotten haben. Das heißt, eine Kombination aus schweren Cargo Bikes wie unserem und eben auch elektrischen Lieferwagen. Und dass man jetzt darauf achtet, auch bei der Weiterentwicklung unseres Fahrzeugs, dass sich diese Flotten halt gut ergänzen, dass sich diese Fahrzeuge gut ergänzen, dass ich vielleicht auch unseren Container teilweise in dem Lieferwagen mitnehmen kann, der dann übergeben wird. Und da sehen wir uns als wichtige Säule. Und ich glaube, es geht nicht darum, gegeneinander zu arbeiten, sondern zusammenzuarbeiten, um diesen Prozess möglichst effizient zu machen für die Umwelt, für die Rentabilität des Lieferunternehmens und eben auch für die städtischen Bewohner.
Und würdest du sagen, das war ja euer Fahrzeug sozusagen, jetzt nichts ist, was sozusagen, das ist von seit selber gesagt, also so eine Mischung aus Fahrrad und Auto, was jetzt auch irgendwo jemand nachbauen könnte, der vielleicht über Produktionskapazitäten verfügt und sagt, jetzt gar nicht nach China gucken oder so, aber sagt, Mensch, gute Idee, cool, machen wir jetzt auch, dass da einfach mehr Wettbewerb von der Seite aus kommt oder dass gänzlich andere Modelle vielleicht im Vorrang gegeben wird, dass irgendwann vielleicht das Thema, weiß ich nicht, Drohnen, Lieferdrohnen oder dann vielleicht doch vielleicht die Fahrzeughersteller, die heute schon klassische Fahrzeuge herstellen, sagen, wir machen da auch was Kleineres, Kompakteres draußen, haben die Kundenbeziehungen schon so. Wo seht ihr euch da am Markt und wo denkst du, wo sich der Markt dahin entwickelt?
Also wir haben ja heute schon auch Wettbewerb, auch von Startups, aber auch von etablierten Automobilzulieferern. Und das hilft dem gesamten Markt. Ja. Wir sehen das immer wieder, wenn es nur einen Anbieter gibt, dann tun sich natürlich auch die Kunden schwer zu wechseln. Die wollen oft auch von 2 oder 3 Anbietern einfach Lösungen haben, um nicht in eine Abhängigkeit zu kommen. Und Wettbewerb belebt das Geschäft und das sehe ich positiv. Deswegen, ich glaube, das ist gut, dass es da mehr Anbieter als uns gibt und dass das auch insgesamt den Markt stärkt. Drohnen sind auch eine super Sache, allerdings glaube ich eher im ländlichen Gebiet, in bergigen Gelände oder auf Inseln. Ich glaube nicht, dass eine Stadt wie Berlin dort einen Großteil der Pakete per Drohne zugestellt werden. Erstens ist es immer noch relativ teuer und wird auch in Zukunft teuer sein und zweitens ist es einfach ein Sicherheitsthema. Ja, wenn ich 10.000, 20.000 Drohnen über Berlin fliegen lasse, jeden Tag um Pakete zuzustellen, dann habe ich irgendwann auch Drohnen, die abstürzen und den Leuten vielleicht auf den Kopf fliegen und so weiter und so fort. Und deswegen sehe ich die Drohne in der Innenstadt eher weniger als Gefahr. Autonome Lieferroboter sind auch spannend, gerade in Amerika, wo ich, sage ich mal, Vorstädte habe, die relativ einfach sind, wo die gut fahren können, aber in der Stadt wie jetzt wiederum wie Berlin, Neukölln, dass da ein autonomer Lieferroboter durch die Stadt fährt, sehe ich jetzt auch nicht wirklich als Wettbewerb. Also ich glaube, wir werden noch lange den Lieferboten mit beim Fahrzeug haben. Vielleicht folgt ihm das Fahrzeug dann auch ein paar Meter oder gibt es solche technische Innovationen, an denen wir auch arbeiten. Aber wir werden immer noch Fahrzeuge, Mischflotten auf den Straßen haben. Deswegen sehe ich uns da als wichtigen Teil der zukünftigen Lieferflotten.
Du hattest gerade nochmal das Thema autonomes Fahren angebracht. Das ist aber nicht geplant, dass diese, sag ich mal, Fahrräder, da kann man sicherlich auch vielleicht ein Modul einbauen, wo dann sozusagen das selber mit Kameras und so weiter gesteuert wird, wo man sozusagen dann den Faktor Mensch komplett ausblenden kann. Das ist nicht euer Ziel.
Also wir arbeiten daran und haben da auch ein Forschungsprojekt und können es technisch heute schon darstellen, dass unser Fahrzeug den Lieferboten folgt, sodass er gar nicht mehr ins Fahrzeug einsteigen muss. Und wenn er jetzt sagt, die nächste Zustelladresse ist sowieso die nächste Tür, dann soll das Fahrzeug mir doch da einfach hin folgen oder kann auch schon mal vorfahren auf Sprachsteuerung. Ich sehe aber immer nur die Herausforderung, also oft ist man ja nicht zu Hause, wenn man ein Paket bekommt. Und wenn dann der Lieferroboter vom Haus steht, man ist nicht zu Hause, wer nimmt das Paket aus dem Lieferroboter raus? Ja? Deswegen glaube ich halt...
Dieser Prozess sozusagen des Klingelns funktioniert dann nicht mehr.
Ich könnte ja dann sagen, dann schicke ich eine SMS an den. Das könnte man ja sicherlich auch automatisiert machen, wenn die Handynummer hinterlegt ist. Aber dann bist du gerade in deinem Office in Berlin und der Lieferroboter steht bei dir zu Hause. Und dann, was ja dann passiert, ist, dass beim Nachbarn geklingelt wird, dass überlegt wird, kann ich es dann doch vielleicht vor die Tür legen. Und das ist halt ein Prozess, der, glaube ich, schwierig ist, den zu automatisieren. Und dass da, glaube ich, auch Leute sagen, ja, ich will ja auch, dass die Sachen dann beim Nachbarn liegen, wenn ich nach Hause komme oder beim Paketshop um die Ecke oder dass das dann vor die Haustür gelegt hat und so weiter und so fort. Ja, und ich glaube, dass das halt sehr schwierig ist, über rein autonome Systeme zu machen. Deswegen sieht man das ja auch eher jetzt, sag ich mal, bei Essenslieferungen, weil du bestellst ja Essen, wenn du zu Hause bist und dann kann natürlich der Lieferroboter kommen, dir eine SMS schicken und dann gehst du runter und nimmst die warme Pizza aus dem Lieferroboter. Ja. Aber wenn du halt bei Amazon oder bei Zalando dein T-Shirt bestellst und du bist nicht zu Hause, willst du halt, dass es beim Nachbarn liegt. Oder in deiner Paketbox, die du an die Tür geschraubt hast. Ja. Und das wird das kann das autonome Lieferfahrzeug eben nicht, wenn wir dann noch irgendwann...
Das könnt ihr ja schon, das könnt ihr ja schon mit einer SMS schicken und sagen, heute zwischen, 14 und 15 Uhr ist eine Lieferung da, bist du da? Ja, nein. Antworte mit 1, wenn ja, 2, wenn nein. Und wir schicken dir 5 Minuten vorher sozusagen oder 3 Minuten vorher, wenn wir bei 1 oder 2 Stadthäuser vorher waren, eine SMS, wenn wir dann bei dir sind und bitte kommen dann runter. Also klar, aber die Fehlerquote ist sicherlich sehr hoch.
Was wir halt, ich glaube, dass ja generell autonomes Fahren in Städten in Europa so ein Thema ist, was machen die Menschen damit? Ja? Also schmeißen die dann um, stellen die sich in den Weg? Da gab es ja viele Studien, Faktor die auch gezeigt haben, dass wenn ich nicht ein komplett überwachtes System habe, wie vielleicht in Singapur oder sag ich mal, eine Bevölkerung, die da sehr technologieoffen ist, dass ich da einfach auch Herausforderungen haben in dieser Mensch-Maschine-Interaktion.
Vielleicht zum Schluss mal ein paar Sätze noch, die du uns vielleicht vervollständigen möchtest, dass wir noch mal ein bisschen besser Einblick bekommen. Elektrische Lastenfahrräder in urbanen Umgebungen sind
ein wesentlicher Bestandteil der zukünftigen Infrastruktur.
Die größte Herausforderung bei der nachhaltigen Stadtlogistik
ist die Anpassung der Prozesse, der Unternehmen und auch die Offenheit der Mitarbeiterinnen.
Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung bedeutet für mich
vor allem das Team an erster Stelle zu stehen, eine positive Unternehmenskultur zu formen und begeisternde Produkte zu bauen.
Die Zukunft der urbanen Mobilität ist?
Elektrisch und basierend vor allem auf Leichtfahrzeugen.
Die Antwort hätte auch einfach ohne Motion sein können. Aber das ist natürlich, wäre zu viel jetzt Name gewesen. Aber ich darf das sagen. Lieber Beres, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast bei Business Class warst. Hat uns sehr gefreut. Danke für den Einblick in diese Welt der Logistik in den Städten, was uns ja sozusagen jeden Tag beschäftigt, all diejenigen, die online Dinge bestellen und ordern. Da ist jede Innovation und jeder Blick in die Zukunft ein guter. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Alles Gute für euch, für dich und euer Team.
Vielen Dank dir, Thilo, für die Einladung und den guten Austausch und alles Gute dir.